Werbung. Hi, hier ist Katrin von Haus 1 und das ist meine Soul Bottle. Die habe ich seit mittlerweile über 2 Jahren immer mit dabei. Denn mir ist es wichtig, auch im Alltag, keinen unnötigen Plastikmüll zu erzeugen. Soul Bottles sind wiederverwendbare Trinkflaschen. Und was ihr jetzt nicht sehen könnt, sie sind wunderschön designt. Mit mittlerweile über 30 verschiedenen Motiven von ganz unterschiedlichen KünstlerInnen. Die Soul Bottles werden fair und komplett klimaneutral erzeugt. Es gibt sie aus Glas oder aus Edelstahl. Beides ist super stabil. In den ganzen 2 Jahren ist mir meine Glas-Soul Bottle bisher nie kaputt gegangen, obwohl sie wirklich immer und überall dabei ist. Ach, und sie ist natürlich ein super Geschenk. Ich spreche aus Erfahrung, denn diese hier ist auch ein Geschenk gewesen. Wenn ihr euch oder anderen auch eine Soul Bottle schenken wollt, dann schaut vorbei auf soulbottles.de und mit dem Code LILA bekommt ihr 5 € Rabatt auf alle Soul Bottles, egal ob aus Glas oder Edelstahl. soulbottles.de ist die Adresse, LILA ist der Code.
Herzlich willkommen zum Lila Podcast. Wir sind
Lena
und Schoko und wir freuen uns sehr, euch in den nächsten 75 Minuten auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen zu dürfen. Denn beim Lila Podcast war es lange still und genau in dieser Zeit ist eine ganze Menge passiert, das vorher niemand ahnen konnte. Die Rede ist natürlich vom Coronavirus. Und deswegen soll es in der heutigen Sendung darum gehen, die gesellschaftlichen Entwicklungen des letzten halben Jahres einmal mit der feministischen Brille zu betrachten.
Genau, wir fangen mit den rassismuskritischen Themen an und wollen dabei über die Kampagne Say Her Name und dem Hashtag Ich bin kein Virus sprechen. Außerdem soll es heute auch um Care-Arbeit gehen, um häusliche Gewalt und auch um Sexarbeit während der Corona-Pandemie. Also kurz gesagt soll es einfach darum gehen, wie es Frauen unterschiedlichster Lebenssituationen in diesem Jahr ergeht und erging. Einfach welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Lage von Frauen hat.
Vor jedem einzelnen heiklen Thema würden wir auch noch mal kurz eine Trägerwarnung aussprechen. Dann habt ihr die Option, in den Kapitelmarken, in Podcast-Apps die Themen beliebig zu überspringen. Bevor wir aber mit all dem starten, würden wir uns gerne nochmal selbst kurz vorstellen. Die Kada und Susanne kennt ihr ja sicherlich alle schon, aber uns zum Beispiel noch nicht. Wir würden gerne einfach nochmal kurz erzählen, wer wir sind und was wir so die vergangenen 9 Monate gemacht haben und welche Themen uns privat so beschäftigt haben. Lena, magst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Also abgesehen davon, dass die Corona-Pandemie natürlich auch meine Pläne Anfang des Jahres einfach komplett durcheinander gebracht hat, hat mich besonders ein Thema total begleitet und beschäftigt. Und zwar ist das Thema Fernbeziehung. Mein Freund ist nämlich im März dieses Jahres von Köln an die Nordsee gezogen, um sich dort selbstständig zu machen. Und dazu muss ich sagen, dass das jetzt kein überraschender Schritt von uns war, sondern eben schon länger geplant. Und jetzt ist es eben seit einiger Zeit so, dass wir viel pendeln und uns immer so ein bisschen zwischen 2 Welten bewegen, Köln und Nordsee, und da eben versuchen, einen Rhythmus für uns zu finden. Und in dem Zusammenhang wurden wir natürlich auch ganz viel mit Fragen von außen konfrontiert, weil sich total viele Leute, die wir kennen oder eben auch gar nicht so gut kennen, sich dafür interessiert haben oder sich dafür interessieren, wie es jetzt so mit uns als Paar weitergeht, wie unsere Familienplanung aussieht in der Fernbeziehung. Oh mein Gott. Und das war echt krass, wie oft ich in dem Zusammenhang einfach von Menschen mit ganz intimen und persönlichen Beziehungsangelegenheiten ausgefragt wurde. Und da ist mir einfach so krass bewusst geworden, wie fest verankert unser gesellschaftliches Bild von Beziehungen ist. Also, dass zum Beispiel nur Paarbeziehungen funktionieren können, bei der man einen gemeinsamen Wohnort hat, am besten irgendwie noch mit einem eigenen Haus irgendwann und dann wird geheiratet, Kinder sind geplant und so weiter. Und abgesehen davon finden andere Beziehungsmodelle in den Köpfen der Menschen offensichtlich irgendwie nicht statt oder sind zumindest sehr erklärungsbedürftig. Und abgesehen davon, dass unser Familienbild oder Beziehungsbild ja sowieso sehr heteronormativ geprägt ist, gibt es anscheinend auch innerhalb dessen sehr wenig Spielraum für verschiedene Lebensmodelle. Und das, ja, ist mir irgendwie in diesem Jahr nochmal bewusster denn je geworden.
Ja, das verstehe ich voll. Ich habe auch mal eine Fernbeziehung geführt mit einem koreanischen Freund, während ich noch zur Schule ging. Und da kamen auch alle möglichen unnötigen Kommentaren von das funktioniert niemals bis hin zu es sei keine richtige Beziehung, wenn das irgendwie von Korea nach Deutschland gehen würde, weil man sich dann ja gar nicht mehr sieht und so weiter. Und dass es Leute gab, die mir die Ernsthaftigkeit meiner Beziehung absprechen wollten. Also das war schon, vor allem damals zur Schulzeit, hat mich das schon echt gekränkt. Aber abgesehen davon war ja auch einiges los. Wir haben ja beide unsere Masterarbeit geschrieben. Also du hattest in deiner Folge, also in deiner Introduction sozusagen, über deine Masterarbeit gesprochen.
Genau, ich habe schon, glaube ich, ausführlich erzählt, worum es bei mir ging. Erzähl du, worüber du geschrieben hast.
Okay, ich habe über, also grob gesagt, habe ich über die neue Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der EU geschrieben. Das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen und der Sommer ging dann auch definitiv ziemlich zügig an mir vorbei. Und leider habe ich nicht so viel von der Sonne mitbekommen, aber jetzt ist ja Gott sei Dank noch mal ein bisschen wärmer geworden.
Ja, voll schön.
Ja, ansonsten bin ich mit einem kleinen Freundeskreis, habe ich eine Radtour nach Jena gefahren und wir haben so gezeltet. Also den Saale-Radweg, den kann ich echt sehr empfehlen, das war richtig schön. Und ja, also in meinem Freundeskreis, da hatten wir uns aber einen Platten geholt, ganz am Anfang, das war dann ein bisschen... Das war ein bisschen blöd, also da mussten wir dann erstmal den Schlauch wechseln und waren damit beschäftigt. Ja genau, ein persönlicher Highlight war natürlich, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich zum ersten Mal im Leben eine Sektflasche geöffnet habe, sogar zwei dann gleichzeitig.
Okay.
Ja, meine Freundin von mir Geburtstag hatte. Und normalerweise habe ich mich immer davor gedrückt und habe die Flasche dann immer weitergereicht, aber Corona-bedingt saßen wir dann nur zu dritt da und das Geburtstagskind hat dann ganz große Augen gemacht, als ich ihr die Flasche wieder zurückgegeben habe und meinte, nee, so kann das nicht weitergehen und hat mir dann gezeigt, wie man das vernünftig aufkriegt.
Ich muss aber sagen, ich habe auch immer ein bisschen Respekt vor diesen Korken. Also mir ist es auch immer nicht so ganz geheuer, wenn die da durch die Luft fliegen.
Okay, ja. Ja, also ich bin so von der ersten Folge von How I Met Your Mother so abgeschreckt gewesen. Also da gibt's so eine, kennst du die Folge?
Ja.
Da gibt's so eine Szene ganz am Anfang, wo Marshall seiner Freundin, seiner Verlobten ins Auge schießt sozusagen und das habe ich mir als Kind dann angeguckt und war dann total panisch. Genau, aber dann hat es mir meine Freundin sorgfältig erklärt und dann hat es auch ganz gut geklappt.
Sehr gut. Ja, vielleicht sollten wir im Podcast auch irgendwann nochmal drüber sprechen, wie uns solche Serien wie How I Met Your Mother prägend und nachhaltig verunsichern können. Ja. Gerade, ja, vielleicht auch in Bezug auf Sexismus und ja, aber darüber können wir jetzt heute nicht auch noch sprechen. Das würde definitiv den Rahmen sprengen.
So viel zu unserem Lebensstand. Dann fangen wir mit den ersten beiden Themen an, die beide Rassismus betreffen. Und da würde ich jetzt gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen nämlich über einen Corona-bedingten Rassismus.
Genau, um den sogenannten anti-asiatischen Rassismus. Als nämlich im Februar und März die Nachricht kam, dass sich das Coronavirus weiter bei uns ausbreitet, kam es eben ganz massiv zu Rassismus gegenüber Menschen, die eine asiatische oder ostasiatische äußere Erscheinung hatten. Und die wurden von vielen Menschen beschimpft, gemieden, angehustet, angespuckt oder in super krassen Fällen auch mit Desinfektionsmittel besprüht.
Also teilweise wurden die ja auch anderweitig physisch angegriffen oder haben dann Morddrohungen bekommen, was ich schon ziemlich übel fand. Also es wurde sozusagen ein Sündenbock gesucht, Personen, denen man sozusagen die Schuld an dem Ausbruch des Virus und des Lockdowns eben in diese Schuhe schieben konnte. Und weil der Virus auf dem Markt in Wuhan ausgebrochen war, wurden chinesisch aussehende Personen zur Zielscheibe. Und zwar gleichgültig, ob sie tatsächlich in diesem Zeitraum aus Wuhan angereist kamen oder nicht. Das hat sehr viele Menschen betroffen, sehr viele Menschen mit asiatischem oder ostasiatischem Aussehen haben diese Diskriminierungserfahrung am Leib erlebt. Weil sich diese rassistischen Vorfälle dann häuften, entstand dieser deutschsprachige Hashtag unter dem Namen Hashtag Ich bin kein Virus. Und dazu gibt es auch eine Webseite www.ichbinkeinvirus.org. Und auf dieser Webseite kann man eine Sammlung von Erfahrungsberichten von Menschen finden, die eben von dieser Art des antiasiatischen Rassismus betroffen sind. Um ein Beispiel abzuspielen, haben wir einen O-Ton mitgebracht von Victoria Kurovu. Sie hat uns freundlicherweise ihre persönlichen Erfahrungen zugeschickt, die wir hier gerne mal abspielen möchten.
Hallo, hier ist Vicky. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass sich im März, April Leute von mir weggesetzt haben, nachdem sie mir ins Gesicht geschaut haben. Da war das Virus bereits in Europa angekommen. Und ich habe gemerkt, dass die Leute mich als Virenträgerin wahrgenommen haben, weil ich ihnen zum Teil hinterhergelaufen bin, um selber zu realisieren, was da eigentlich mit mir passiert und dass sie halt wirklich sich wegsetzen aufgrund meines Aussehens. Dann einen Monat später wurde ich 200 Meter von meiner Wohnung angefeindet. Ich bin an einer Bar vorbei in Schöneberg und ein Mann ist rausgekommen und hat gesagt, er müsse mich eigentlich mit Sagrotan einsprühen, er hätte aber gerade nichts dabei. Und ich hatte mich vorher schon mit dem Thema etwas beschäftigt, aber der Mann war körperlich größer als ich und mir ist nicht eingefallen, wie ich darauf reagieren kann und habe mich deswegen nur umgedreht, war schockiert und bin dann weitergegangen. Dann war ich jetzt letztens in Italien. Ich weiß, dass es gerade natürlich nicht gut ist zu reisen, aber ich habe Deutschland jetzt in den letzten Monaten seit April nicht mehr ausgehalten und dort habe ich mich in einen Zug gesetzt und 6 Kinder sind auch sofort weggerannt und das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass vielleicht ihre Eltern ihnen Bescheid gesagt haben, wenn sie eine in Anführungsstrichen Chinesin oder eine Ostasiatin sehen, dass sie schnell weggehen sollen.
Schuko, möchtest du erzählen, was du in der Zeit erlebt hast? Warst du auch von ähnlichen Diskriminierungserfahrungen betroffen?
Nee, also ich habe zwar die japanische Staatsangehörigkeit, aber meine äußere Erscheinung wird nicht von jeder Person als ostasiatisch wahrgenommen. Daher habe ich das persönlich jetzt nicht erlebt, aber ich meine durchaus unangenehme Blicke wahrgenommen zu haben, wenn ich mit Familienangehörigen rumgelaufen bin. Und ja, also dafür, dass es wirklich sehr viele asiatisch zu lesende Menschen betraf, hat es mich dann doch sehr überrascht, wie diese Thematik bei vielen nicht asiatisch aussehenden Menschen untergegangen zu sein schien. Oder dass viele auch im Glauben waren, der Rassismus hätte seinen Boom schon gehabt und würde jetzt wieder abnehmen.
Ein Grund, weshalb dieser anti-asiatische Rassismus so krass geschürt wurde, liegt mit Sicherheit auch an der Berichterstattung der Medien.
Ja, leider. Also sehr viele Artikel von verschiedenen Nachrichtenportalen wurden kritisiert, weil sie nicht diskriminierungssensibel berichtet haben oder wenn über Corona berichtet wurde, wurden dann häufig so Bilder von ostasiatisch zu lesenden Menschen verwendet. Und dann wurde diese Verknüpfung immer zwischen China und Corona geschürt und ostasiatisches Aussehen gleich China und ist gleich Corona und so weiter. Und leider wurde diese Erfahrung den Betroffenen auch abgesprochen, wie Victoria im nächsten O-Ton erzählt. Sie hat sich nämlich mit ihrer Plattform ichbinkeinvirus.org auf eine Förderung der Bundesregierung beworben und hat dann erzählt, wie das abgelaufen ist.
Im März fand ein Hackathon der Bundesregierung statt namens Hashtag Wir vs. Virus. Wie Sie selber sagen, der größte Hackathon der Welt und dort war die Zivilbevölkerung, Zivilgesellschaft dazu aufgefordert, Lösungen im Rahmen der Corona-Pandemie einzureichen. Ich habe gemeinsam mit ein paar MitschreiterInnen ichbinkeinvirus.org eingereicht. Dort wollten wir Menschen, die in Zeiten von Corona verstärkter von Rassismus betroffen sind, eine Plattform bieten, ihre Erfahrungen dort zu veröffentlichen, weil wir glauben, dass Menschen, deren zum Beispiel Deutschkenntnisse nicht so gut sind, keine oder weniger Möglichkeit haben, an die Presse zu kommen und ihre Erfahrungen in die Öffentlichkeit zu teilen. Wir wurden für zwei verschiedene Programme des Hackathons abgelehnt. Man hat uns gesagt, man wisse nicht, ob es Corona-spezifischen Rassismus gäbe oder es dafür eine eigene Plattform braucht. Ich glaube, dass wenn die Jury etwas diverser gestaltet wäre, die Meinungen nicht so einseitig gewesen wären. Vor allem musste man sich bei diesem Hackathon mit einem zweiminütigen YouTube-Video bewerben, wo eine Betroffene davon spricht, von ihren rassistischen Erfahrungen in Zeiten von Corona, und dass uns das abgesprochen worden ist, fanden wir alle sehr schockierend.
Also, dass es keinen anti-asiatischen Rassismus gab, wie hier in der Sprachnachricht von der Jury behauptet wird, ist auf jeden Fall absoluter Quatsch. Ich finde, man kann auf jeden Fall festhalten, dass sogar richtig systematisch rassistisch vorgegangen wurde.
Ja, auf jeden Fall. Also in einer Musikhochschule in Berlin wurden allen BewerberInnen aus der Volksrepublik die Aufnahmeprüfung verweigert. Und das Absurde daran ist, dass dabei ja wirklich nur auf die Nationalität und auf den Reisepass geguckt wurde. Das heißt, Leute, die schon seit längerem in Deutschland lebten, wurden dann trotzdem abgewiesen, weil sie eben eine chinesische Nationalität besaßen. Und ich glaube, in einem anderen Fall durften japanische Studierende nicht an einem Fußballspiel teilnehmen in Deutschland und mussten dann wieder das Stadion verlassen, weil sie ansteckend sein könnten.
Das ist echt so krass, was da abgegangen ist.
Ja. Genau, und hier erzählt dann auch Victoria, wie sehr ihr dann bewusst wurde, dass Deutschland in dieser Hinsicht halt noch viel nachzuholen hat.
Alles in allem kann man sagen, dass ich Rassismus auf jeden Fall schon kenne, seitdem ich denken kann. Das fängt natürlich in der Schulzeit an, wenn man nicht weiß ist. Aber in der Dimension jetzt seit April diese Corona-Erfahrung noch zu machen, plus der strukturelle Rassismus, dass ich dachte, das Format Hackathon, und ich komme so ein bisschen aus dem Digitalbereich, ich dachte, ich kann mich als Bürgerin da einfach engagieren. Wir waren das einzige Projekt von 1500 Projekten, was sich gegen Rassismus positioniert und engagiert hat. Dass wir da so abgelehnt worden sind, danach war ich auf jeden Fall sehr deprimiert, weil ich irgendwie dachte, wir wären weiter, aber dass es so schlimm in Deutschland ist, hätte ich nicht gedacht.
Ja, super schade einfach, dass sie jetzt einziges Projekt, das Rassismus thematisiert hat, keine Förderung bekommen hat, ist echt ganz schön traurig.
Wenn ihr als HörerInnen und Hörer noch Interesse habt, genaueres über die Webseite ichbinkeinvirus.org oder dem bundesweiten Hackathon zu erfahren, kann ich den Artikel von Netzpolitik empfehlen, den wir dann in die Shownotes zufügen werden. Übrigens traf der Corona-Rassismus ja auch nicht nur Ostasiatinnen, sondern später auch Menschen italienischer Abstammung, Migrantinnen und Migranten und Geflüchtete. Ja, also das Virus wurde instrumentalisiert, würde ich sagen, und man hat in allgemein Ausländern und Ausländerinnen die Sündenböcke gesucht.
In dem Zusammenhang können wir eigentlich direkt an unser nächstes Thema anknüpfen. Und zwar wollen wir heute unbedingt auch nochmal über die Black Lives Matter Bewegung sprechen. Auch hier sprechen wir eine dicke, fette Triggerwarnung aus. Wenn euch die Themen belasten oder traumatisieren, dann könnt ihr einfach gerne mit Hilfe der Kapitelmarken weiterspringen. Die Black Lives Matter Bewegung an sich gibt es schon länger, also nicht erst seit 2020, wie vielleicht viele denken, sondern eigentlich schon seit Juli 2013. Dieses Jahr hat die Bewegung halt nochmal so richtig an Auftrieb gewonnen, und zwar nach der Festnahme und Tötung von George Floyd. Ich glaube, das haben die meisten von euch mitbekommen, aber nur nochmal kurz zur Aufklärung. Bei George Floyd handelt es sich um einen Afroamerikaner, der durch vier Polizisten gewaltsam festgenommen und getötet worden ist. Sein Tod wurde gefilmt und insbesondere eine Stelle ist viral gegangen, an der er immer wieder wiederholt, dass er keine Luft bekommt, weil ein Polizist sein Knie eben so krass an seinen Hals drückt, dass er erstickt wurde. Das hat eben eine unheimliche weltweite Protestwelle ausgelöst. Und hier wurde eben insbesondere die Polizeigewalt, aber auch rassistische Strukturen insgesamt ganz krass kritisiert.
Also ich glaube, zum Fall von George Floyd müssen wir gar nicht weiter eingehen, denn das wurde ja schon in vielen Medien und anderen Podcasts auch schon breit diskutiert. Was uns aber dabei ein bisschen zu kurz kam, war die Bewegung Hashtag Say Her Name oder generell Say Her Name. Und zwar ist Say Her Name genauso wie Black Lives Matter eine Bewegung, die Polizeigewalt und Gewalt gegen Schwarze kritisiert, aber eben mit dem Fokus auf weibliche schwarze Opfer. Die Bewegung wurde im Jahr 2014 gegründet, ist eine Reaktion auf Black Lives Matter und kritisiert die Tendenz der Mainstream-Medien, Erfahrungen von schwarzen Frauen im Kontext von Polizeibrutalität außer Acht zu lassen. Als nämlich George Floyd am 25. Mai 2020 getötet wurde, gab es diese große Welle an Protesten, wie du schon gesagt hast, die aber bei der Tötung der Notfallsanitäterin Breonna Taylor 2 Monate zuvor noch nicht so richtig ausgebrochen ist. Und natürlich hat bei Floyd auch die Videoaufnahme, die es zu seinem Fall gab, dazu geführt, dass es eben medial sehr heiß diskutiert wurde, aber nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass Tötungen von afroamerikanischen Frauen durch die Polizei nicht so richtig problematisiert werden.
Ich glaube tatsächlich, dass nicht alle was von dem Fall Breonna Taylor mitbekommen haben. Magst du noch einmal kurz erzählen, was an dem Tag, als sie gestorben ist, genau passiert ist?
Ja, also das war am 13. März 2020 um 1 Uhr nachts. Da ist die Polizei gewaltsam in die Wohnung von Taylor eingebrochen, wo sie sich mit ihrem Freund aufgehalten hat. Und dabei hat die Polizei weder Taylor oder den Freund gesucht, sondern den Ex-Freund von Taylor und hat ohne Vorankündigung oder sich überhaupt als Polizei zu bekennen, die Wohnung aufgebrochen und ist reingestürmt. Und der Freund von Taylor, der die Polizei für Einbrecher gehalten hat, hat dann auf einen Beamten geschossen und im Schusswechsel ist dann anschließend Taylor getroffen worden.
Also ich glaube, jeder hätte die Polizisten an der Stelle für Einbrecher gehalten.
Ja, ich glaube auch. Also einerseits haben sie sich ja nicht als Polizei zu bekennen gegeben. Dann war es 1 Uhr nachts und sie waren auch noch zivil gekleidet. Also ich denke, man kann es dem Freund von Taylor nicht übel nehmen, dass er sie nicht als Polizei wahrgenommen hat und den Schuss abgefeuert hat. Und das Krasse an diesem Fall ist aber auch, dass der Hauptverdächtige, also der Ex-Freund von Taylor, zu diesem Zeitpunkt unter polizeilicher Beobachtung stand. Das heißt, es war überhaupt nicht notwendig, Taylors Wohnung auf diese Weise zu stürmen.
Der Fall ist einfach so krass und trotzdem hat man irgendwie in den Medien fast überhaupt nichts davon mitbekommen.
Ja, also erst 2 Monate später dann, als der Fall George Floyd medial so diskutiert wurde, wurde dann auch Breonna Taylors Fall aufgegriffen. Daraufhin hat dann die Kampagne Say Her Name nochmal verdeutlicht, dass nicht nur schwarze Männer Hauptopfer von Rassismus und staatlich sanktionierter Gewalt sind, sondern dass schwarze Frauen ebenfalls unter strukturellem Rassismus leiden.
Die Bewegung ist aber auf keinen Fall dazu gedacht, die Black Lives Matter Bewegung zu ersetzen, sondern will diese einfach nur um die weibliche Perspektive erweitern.
Ja, das ist wichtig zu betonen. Also die Namen und Geschichten von weiblichen Opfern werden im Allgemeinen weniger thematisiert als die von männlichen Opfern. Und Say Her Name soll eben darauf abzielen, dass schwarze Frauen sowohl Rassismus als auch Sexismus am Leib spüren. Anders als die Black Lives Matter Bewegung beschäftigt sich Say Her Name auch mit der Intersektionalität von Geschlecht, Klasse und Behinderung, die sich eben auf den Körper von schwarzen Frauen und Mädchen auswirkt.
Kommen wir zum nächsten Thema heute. Mhm. Und zwar möchten wir gern über das Thema Care-Arbeit in der Corona-Pandemie sprechen. Der Begriff Care-Arbeit bezieht sich auf alle Tätigkeiten des Pflegens und des Sich-Kümmerns. Wahrscheinlich seid ihr alle mit den Begriffen ganz gut vertraut, aber nochmal kurz zur Erklärung. Es gibt halt einerseits die bezahlte Care-Arbeit, zum Beispiel Pflegeberufe in Altersheimen oder in Krankenhäusern oder auch in der Kinderbetreuung. Und genau, zum anderen gibt es eben die private, die unbezahlte Care-Arbeit, die eben in der Regel zu Hause anfällt, wenn man sich um Kinder kümmert, den Haushalt macht oder Angehörige pflegt.
Also in Deutschland wird die Care-Arbeit in der Mehrzahl von Frauen erledigt. Circa 80% der beruflichen Care-Arbeit wird von Frauen geleistet. Und auch im privaten Bereich wird ungefähr geschätzt, dass Frauen durchschnittlich 50% mehr Care-Arbeit zu Hause leisten als Männer. Der Gleichstellungsbericht der Bundesregierung hat im Jahr 2017 errechnet, dass das Missverhältnis zwischen Männern und Frauen dort am größten ist, wo am meisten Fürsorgetätigkeiten anfallen. Also eben dort, wo es um direkte menschenbezogene Arbeit oder um Sorgearbeit geht, sind Frauen in der Regel am stärksten belastet. Und dort, wo es um unterstützende Tätigkeiten geht, wie zum Beispiel Rasenmähen oder Putzen, sind auch Männer etwas mehr involviert.
Das Ganze bezeichnet man eben auch als Gender Care Gap. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat dieses Jahr zusammen mit dem Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik einen Bericht zu dem Ganzen veröffentlicht. Und der setzt sich eben mit der Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen auseinander. Und der zeigt auch nochmal ganz genau, welche Auswirkungen der Gender Care Gap über Geld, Gerechtigkeit und Gesellschaft aussagt. Wer sich da genauer informieren will, kann gerne in den Shownotes gucken und alles genau nachlesen. Wir verlinken euch den Bericht.
Jetzt kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass die Corona-Pandemie die Situation von Frauen sowohl in der bezahlten als auch in der unbezahlten Care-Arbeit nicht wirklich einfacher gemacht hat. Also insbesondere die Situation von Müttern, oder?
Genau, also als Schulen und Kindergärten geschlossen werden mussten, mussten Eltern eben die Kinderbetreuung, den Haushalt, das Homeschooling und die Tätigkeiten im Homeoffice irgendwie unter einen Hut bringen. Hm. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass sich die Schieflage hier zwischen Männern und Frauen, zumindest in heterosexuellen Familien, weiter verschärft hat. Studien haben bereits im Mai dieses Jahres gezeigt, dass es insbesondere die Mütter sind, die sich für die schulische Betreuung der Kinder verantwortlich fühlen, die auch den Überblick über alles behalten, was in den nächsten Tagen ansteht, wer an was denken muss, ob noch genug Essen im Kühlschrank ist, was wann irgendwie eingekauft werden muss, welche Absprachen getroffen werden müssen. Also diese ganze Mental Load Arbeit, ja, die so im Alltag anfällt, ist eben in der Regel Frauensache. Und dazu gibt es auch ein gutes Feature von Theresa Sickert von Zeit Fragen. Das möchten wir euch ans Herz legen und das verlinken wir euch selbstverständlich auch. Da könnt ihr euch nochmal genau über das Thema schlau machen.
Ich fand auch interessant zu diesem Thema ist der Hashtag Corona-Eltern, der von der Chefredakteurin von Edition F, Mareike Kaiser, ins Leben gerufen wurde. Hier teilen nämlich Eltern und insbesondere Mütter die Erfahrung, die sie während der Pandemie und in der aktuellen Situation gemacht haben und wo sie dann eben über Erschöpfung, Überlastung und dem Gefühl von gesellschaftlicher Unsichtbarkeit berichten.
Unsichtbar fühlen sich aber nicht nur Mütter in Bezug auf die unbezahlte Care-Arbeit, sondern auch Menschen, die bezahlte Care-Arbeit in der Pflege verrichten. Zu diesem Thema haben wir mit Franziska Böhler gesprochen. Sie ist Krankenschwester, Mutter von zwei Kindern und hat das Buch I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem veröffentlicht. Und in dem spricht sie eben über den Pflegenotstand in Deutschland. Und ja, sie hat uns erzählt, wie das Coronavirus ihren persönlichen Alltag, aber vor allem auch ihren beruflichen Alltag komplett durcheinander gebracht hat.
Ich bin Franzi, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin seit 13 Jahren examinierte Krankenschwester. Ich habe 13 Jahre auf der Intensivstation gearbeitet, bin seit Mai jetzt in der Anästhesie. Hab ja so seit 2-3 Jahren einen Instagram-Account, The Fabulous Franzi, und berichte da so ein bisschen über Pflegenotstand, über meinen Beruf, über das Gesundheitssystem, ja.
Als das Coronavirus so im März, April so richtig in Deutschland ankam, hatte Franzi eigentlich gerade ihren Beruf auf der Intensivstation gekündigt, um eben mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können.
Oh nein.
Genau, und zu Beginn der Pandemie haben dann aber alle Krankenhäuser versucht, so viel Personal wie möglich zu mobilisieren und zu bündeln.
Franzi hat dann auch erzählt, dass beispielsweise KollegInnen in Teilzeit oder in Pension angeschrieben worden sind, um sich für die Arbeit bereit zu halten, weil eben niemand zu dem Zeitpunkt einschätzen konnte, was da auf die Krankenhäuser zukommt.
Franzi musste dann gar nicht lange überlegen. Für sie ging es einfach direkt zurück zum Dienst, um ihre KollegInnen zu unterstützen.
Also ich musste nicht zurück. Das war so, dass die Krankenhäuser zu dem Zeitpunkt eben so ein bisschen alles mobilisiert haben, was ging. Also da wurden die Kollegen in Teilzeit angeschrieben, die im Mutterschutz waren, die schon in Pension waren, einfach um so ein bisschen Personal vorhalten zu können, weil man nicht wusste, was so auf uns zukommt.
Wie hat Franzi ihren Wiedereinstieg ins Krankenhaus denn überhaupt organisieren können? Wenn ihr Mann auch Arzt ist, wurde er im Krankenhaus ja wahrscheinlich genauso gebraucht, oder?
Also wir hätten natürlich Anspruch gehabt auf Notbetreuung für systemrelevante Kinder, weil wir natürlich beide in der Klinik arbeiten. Der Witz an der Sache ist, mein Dienstbeginn, das ist 6 Uhr und da hat keine Kita offen. Oder ich hatte auch Nachtdienst über Ostern zum Beispiel, wo hätte ich meine Kinder lassen sollen. Also ich bin mit dieser Kinderbetreuung, hätte ich nicht arbeiten können, ganz klar. Und ich musste natürlich auf meine Mutter zurückgreifen. Sicher, man sollte Großeltern meiden, aber Großeltern und Opa, Oma, Opa ist ein dehnbarer Begriff, meine Mutter ist jung und gesund. Aber sie musste auch einspringen, ja, sonst wäre das nicht gegangen. Jetzt im Moment könnte ich auch nicht arbeiten gehen. Also ich bin schon darauf angewiesen, dass Oma und Opa mich da unterstützen.
Franzi berichtet uns also von ihrem alten bzw. eigentlich neuen Arbeitsalltag auf ihrer Station. Sie erzählt von PatientInnen, die viel zu spät ins Krankenhaus kommen, weil sie Angst vor einer Corona-Ansteckung haben und sich damit selbst erhebliche gesundheitliche Schäden zugefügt haben. Sie berichtet von einem völlig veränderten Krankenhausablauf und davon, ständig in Alarmbereitschaft zu sein, mit der Erwartung, dass sich die Situation jederzeit ändern kann. Nur eine Sache, eine ziemlich entscheidende Sache, hat sich leider nicht geändert. Und das sind die strukturellen Arbeitsbedingungen für das Krankenhauspersonal und eben ihre schlechte Bezahlung. Ich habe Franzi gefragt, ob sie das Gefühl hat, dass sich die öffentliche und finanzielle Anerkennung der Pflegeberufe irgendwie verbessert hat.
Nein, nein. Also das war eine temporäre Erscheinung, muss man sagen. Aber es war keine schlechte Erscheinung. Also ich fand das schön. Ich meine, was hätten die Leute auch machen sollen? Das ist ja niemand, der jetzt über mein Gehalt entscheidet, ja, oder irgendwie Entscheidungsträger ist und alle waren zu Hause und alles, was man machen konnte, war irgendwie seine Wertschätzung über diesen Applaus zu zeigen. Und das fand ich schön und es war auch bestärkend für mich als Krankenschwester, die ich auf dieser Station arbeitete. Also, aber mir war auch klar, dass das nicht anhält, ja. Man hätte einfach zu der Zeit, in der das gesellschaftlich so präsent war, politisch was tun müssen. Also man hätte es zu dem Zeitpunkt aufgreifen müssen und das hat man nicht gemacht. Und jetzt verschwindet das alles wieder in der Versenkung. Also jetzt redet niemand mehr drüber und jetzt interessiert das auch niemanden. Das sind halt immer so Erscheinungen, die man dann, wenn man selber nicht involviert und betroffen ist, dann einfach wieder vergisst.
In der Zwischenzeit hat die Regierung eine einmalige Prämie für Care-ArbeiterInnen in der Pflege in Aussicht gestellt. Allerdings muss man dazu sagen, dass die am Ende nur bei MitarbeiterInnen aus den Pflegeheimen angekommen sind. Franzi findet, dass eine einmalige Zahlung in dem Zusammenhang sowieso nicht hilfreich ist, weil was man wirklich braucht, sind langfristige Veränderungen im Pflegesystem.
Also es steht ja ganz außer Frage, dass wir einen massiven Fachkräftemangel haben, weil wir eben auch keinen Nachwuchs haben, ja. Also die Auszubildenden bleiben uns einfach aus. Ganz klar, wir brauchen bessere Rahmenbedingungen, aber die einzige Stellschraube, an der man zurzeit drehen kann, wo man eine Handhabe ist, ist eben der Verdienst, ist das Gehalt. Und der Beruf muss konkurrenzfähig bleiben. Und da nehme ich immer ganz gern das Beispiel der Industrie, also ein Facharbeiter in der Industrie. Die arbeiten ja nun auch in Schicht und am Wochenende, aber da biegen sich bei mir ja die Fußnägel nach hinten, wenn ich da gucke, was die am Monat irgendwie raus haben, ja. Und das hätten wir als Facharbeiter am Menschen genauso verdient. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie jetzt die Pflegekräfte zu stärken. Letztendlich tun wir das für uns selber, weil wir alle mehr oder weniger davon betroffen sind. Wir werden im Krankenhaus geboren und wir sterben da. Zumindest ist das der Mehrteil aller Leute. Also von daher muss man sich da vielleicht, oder ich wünsche mir, dass man sich einfach mal Gedanken macht. Ja, was hätte ich gerne und was wünsche ich mir für mich und für meine Angehörigen?
Der Pflegenotstand und die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen in der Pflege werden ja schon lange, also seit einer Weile von vielen Seiten scharf kritisiert. Der fehlende Nachwuchs in der bezahlten Care-Arbeit wirft auch schon lange eine große Diskrepanz zwischen dem Bedarf an Pflegepersonal auf der einen Seite und eben den tatsächlichen zur Verfügung stehenden Care-ArbeiterInnen auf der anderen Seite auf. Dieses Ungleichgewicht wird im Moment vor allem von Menschen aufgefangen, die aus osteuropäischen oder postkolonialen Ländern zu uns nach Deutschland gekommen sind, oder? Die sind dann hier für einige Zeit im Jahr und arbeiten in der Pflege, bringen ihr Geld zurück in ihre Familien, in ihren Heimatorten oder versorgen sich irgendwie, also sparen auf ein Studium oder so. Dieser Lebensstil, bei dem das faktische und symbolische Pendeln zwischen verschiedenen Heimatorten und Existenzzugehörigkeiten im Vordergrund steht, wird auch als Transmigration bezeichnet.
Genau, also der Verband für häusliche Betreuung und Pflege schätzt, dass circa 500.000 transmigrantische Pflegekräfte in privaten deutschen Haushalten leben. und eben dort pflegebedürftige Menschen im Alltag versorgen, unterstützen oder auch andere Bereiche der Care-Arbeit ausführen. Und das wirklich Problematische daran ist, dass circa 90% von ihnen ohne gültigen Arbeitsvertrag angestellt sind. Was natürlich eine enorme Schutzlosigkeit und auch eine erhebliche Machtasymmetrie zwischen Arbeitenden und ArbeitgeberInnen bedeutet. Über dieses Thema haben wir mit Dr. Anna Safuta und Christine Noack von der Universität Bremen gesprochen. Die setzen sich wissenschaftlich mit der Rolle von MigrantInnen in der Pflege auseinander. Und Christine hat mir erklärt, wie die strukturellen Arbeitsbedingungen von Care-ArbeiterInnen aussehen, die in deutschen privaten Haushalten leben und arbeiten.
Insgesamt sind die Arbeitsbedingungen durch die Natur der Arbeit natürlich schwierig. Also Care-Arbeiterinnen leben schließlich für die Zeit des Einsatzes, der zwischen ein paar Wochen bis hin zu 3 Monaten dauern kann, in den Haushalten, in denen sie arbeiten. Und sie stehen somit rund um die Uhr zur Verfügung für die pflegebedürftige Person. Diese permanente Bereitschaft bringt Probleme mit sich. Ruhezeiten sind schwer einzuhalten, es ist schwer, sich abzugrenzen und ein Privatleben zu haben. Die Arbeitsbelastung ist also sehr hoch, währenddessen der Verdienst verhältnismäßig gering ist. Durch die intensiven Arbeitsphasen in Deutschland sind sie außerdem für längere Zeit von ihrer Familie getrennt und das kann auch sehr belastend sein. Was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass es ein großes Machtgefälle zwischen den Familien und den Care-ArbeiterInnen gibt, was gerade dann, wenn es nicht gut läuft, ein Problem werden kann. Schätzungen zufolge ist der Großteil der Beschäftigungsverhältnisse, nämlich so rund 90%, nicht regulär. Das bedeutet, dass es keine Verträge oder nur Scheinverträge gibt. Es werden keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt, was im Krankheitsfall oder bei Unfällen auch zu echt großen Problemen führen kann. Außerdem gibt es keine Rentenansprüche, was Altersarmut befördern kann. Care-ArbeiterInnen im Schwarzmarkt sind außerdem besonders anfällig für ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. In den schlimmsten Fällen kommt es zum missbräuchlichen Verhalten, Diskriminierung oder körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Auch der übrige Teil der Beschäftigung befindet sich in einer rechtlichen Grauzone und wird zumeist von Unternehmen, den sogenannten Vermittlungsagenturen, organisiert. Hier gibt es zwar teilweise eine rechtliche Formalisierung, also zum Beispiel sind Care-ArbeiterInnen als Selbstständige in Deutschland gemeldet und versichert oder als entsendete ArbeitnehmerInnen in Polen beispielsweise. In vielen Fällen gibt es trotzdem arbeitsrechtliche Probleme, da beispielsweise trotzdem der Mindestlohn nicht gezahlt wird, Abgaben nicht rechtmäßig gezahlt werden oder die Höchstarbeitszeit nicht eingehalten werden. Während der Pandemie gab es Hinweise darauf, dass es schwieriger für Vermittlungsagenturen und Haushalte wird, Betreuungskräfte zu finden. Und das ist ganz spannend, weil es hat sich schon vor der Pandemie abgezeichnet, dass die Nachfrage steigt, aber gleichzeitig weniger Frauen bereit sind, diese Arbeit zu machen. Also bisher kamen viele Frauen, die als Care-ArbeiterInnen in Haushalten gearbeitet haben, aus Polen. Und da ist beispielsweise der Lohnunterschied zwischen Deutschland und Polen einfach nicht mehr so groß, dass es sich so sehr lohnt wie noch vor ein paar Jahren. Als Konsequenz haben Vermittlungsagenturen auch schon angefangen, weiter östlich zu rekrutieren, beispielsweise in der Ukraine. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ist es eigentlich ganz spannend zu sehen, dass die steigende Nachfrage bei den Haushalten auch dazu führt, dass eventuell die Care-ArbeiterInnen größere Handlungsspielräume haben, vielleicht in der Auswahl der Arrangements als auch in der Verhandlungsbasis.
Die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich sind also ziemlich prekär, insbesondere im informellen Sektor. Wir können uns vorstellen, dass das Coronavirus einen transmigrantischen Lebensstil, bei dem das Pendeln zwischen verschiedenen Orten existenziell ist, vor natürlich besondere Herausforderungen gestellt wurde.
Also es stimmt, dass während der Pandemie vor allem Einreisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen das Pendeln erschwert haben und das hat auch echt zu Problemen geführt. Aber was trotzdem interessant ist, dass man beobachten konnte, wie Vermittlungsagenturen, Familien und Care-ArbeiterInnen sehr flexibel auf die neue Situation reagiert haben. Beispielsweise wurden Bonuszahlungen ausgezahlt, wenn Care-ArbeiterInnen ihren Aufenthalt verlängert haben, zumindest so lange, bis eine Ablöse gefunden werden konnte. Auch wurden Arbeitsbescheinigungen von Haushalten und Agenturen ausgestellt, damit Care-ArbeiterInnen die Grenze überqueren konnten. Und ein anderes Beispiel, was ich auch noch sehr spannend fand, war, wie der Transport während der Pandemie organisiert wird oder zumindest zu der Zeit, als es die Quarantänebestimmungen auf der polnischen Seite gab, war, dass Transportunternehmen mehrere Fahrer eingestellt haben, sodass es eine Person gab, die den Bus oder den das Transportunternehmen bis zur Grenze gebracht hat. Und dann an der Grenze gab es dann eine Ablöse, die weitergefahren ist, damit man nicht in Quarantäne muss.
Die Corona-Pandemie wirkt im Prinzip wie eine Lupe, die alle nicht geregelten oder nicht nachhaltigen Betreuungssysteme aufdeckt. Anna erzählt, warum diese Metapher so treffend für die derzeitige Situation ist.
I first heard the magnifying glass metaphor in one of the many feminist podcasts that I listen to in French. And Christine and I agreed that it is a very good image. I remember sending a long email to Christine at the beginning of the pandemic. I was complaining that there needed to be a pandemic for many people to notice the issues that feminists were talking about since decades. For example, the fact that care work goes unnoticed, is underpaid, undervalued, and taken for granted. I speak of a magnifying glass effect because most of the elderly care needs did not arise because of the pandemic itself, but they were brewing since decades. Societies get older, family structures change, women cannot or do not necessarily want to sacrifice their lives caring for others anymore. Migrant care workers are a solution to these problems, but at what cost? Elder care needs are not a private problem for families to solve for exploiting underpaid migrants. The pandemic made those problems more pressing and more visible, but it did not create them.
Also das heißt, die Pandemie hat aufgedeckt, was von vielen Seiten schon jahrelang kritisiert wurde und wird und was insbesondere aus feministischer Perspektive auch schon lange thematisiert wurde, oder? Also, dass erstens die Care-Arbeit in Pflege- und Betreuungsberufen viel zu schlecht bezahlt ist und dass zweitens die private Care-Arbeit im Bereich der Pflege von Angehörigen keine alleinige Privatsache der Angehörigen sein sollte, sondern auch vom Staat unterstützt werden muss. Also insbesondere deswegen, weil wir in einer immer älter werdenden Gesellschaft leben, in der die Care-Arbeit nicht im privaten Raum aufgefangen werden kann.
Ja, ganz genau. Also die Arbeitsbedingungen für transmigrantische Care-Arbeiterinnen muss auf jeden Fall verbessert werden. Und Anna sagt dazu, dass es zum einen eine nationale und zum anderen aber auch eine europäische Lösung geben muss.
I think the working situation of migrant livings should be regularized at the national level in Germany. But I also think that there's a need for regularizing the sector at the EU level, because living care work in Germany and elsewhere is completely dependent on migrant workers. If agencies and households could not hire workers who go back and forth between their country of origin and Germany, for example, because of border closures due to a pandemic, they would have to substantially improve wages and working conditions to be able to find workers in Germany.
Ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass wir begreifen, dass wir so einen akuten Notstand in der formellen Pflege haben, dass die transmigrantische Care-Arbeit zu einem wichtigen Pfeiler des deutschen Pflegesystems geworden ist. Und den müssen wir anerkennen und vor allem auch regulieren. Also leider gibt es aber dazu überhaupt keine politische Entscheidung.
Was ich denke, was auch noch strukturell hinzukommt, ist, dass es ein Verständnis dafür braucht, dass diese Tätigkeit sehr fordernd und sehr anspruchsvoll ist und dass eine Person eben nicht alles übernehmen kann. Ich finde, da merkt man schon den Widerspruch allein bei der Begrifflichkeit rund um die Urbetreuung. Das kann eine einzelne Person gar nicht leisten. Idealerweise gibt es einen Zustand, wo Familien auf ein Netzwerk zurückgreifen können und verschiedene Unterstützungsangebote wie Kurzzeitpflege oder ambulante Pflege mit Nachbarschaftshilfe und häuslicher Pflege kombinieren können. Es gibt einzelne Initiativen wie Carifair oder Faircare von den Wohlfahrtsverbänden, die versuchen, das in Kombination mit Live-in-Pflege umzusetzen. Sie bieten das an, allerdings ausschließlich in Kombination mit weiteren Diensten, um Arbeitsrechtsstandards und eine Qualitätskontrolle gewährleisten zu können.
Das, was Christine hier sagt, finde ich auch nochmal total wichtig. Also eine sogenannte 24-Stunden-Pflege, die tatsächlich von einigen Organisationen so angeboten wird, ist einfach komplett unrealistisch und von einzelnen Personen schon mal erst recht überhaupt nicht zu leisten. Also der Verband für häusliche Betreuung und Pflege hat es mal ausgerechnet, dass ein solches Pflegeangebot eigentlich 15.000 Euro im Monat kosten müsste, wenn man es nämlich mit 4 Personen in einem 3-Schicht-Wechselsystem bei der ambulanten Pflege in Anspruch nehmen würde.
Ja, und für Haushalte ist auch wichtig zu wissen, dass man unbedingt ein mehrschichtiges Betreuungssystem braucht, wenn eine Person wirklich rund um die Uhr Betreuung braucht. Also, dass hier einfach mehrere Pflege- und Betreuungsunterstützung kombiniert werden müssen.
Und Anna möchte außerdem auch noch mal darauf aufmerksam machen, dass die Forschung in diesem, aber auch in anderen gesellschaftswissenschaftlichen Kontexten unbedingt diverser werden muss.
I would like universities everywhere, but especially in Germany, to be more inclusive of diversity. There are so many social problems and so many perspectives that go completely unnoticed by researchers because they do not even think of asking certain questions or listening to some groups of people. And I think the best way to change that is to make sure that academia does not remain a sport for white middle-class native Germans.
Also ich finde, das ist ein total guter Appell, mit dem wir dieses Thema hier in der Folge abschließen können. Was ich mich allerdings in dem Zusammenhang gefragt habe, ist, ob es wirklich ein staatliches Interesse gibt, das Feld der migrantischen Pflegekräfte in Deutschland näher oder überhaupt zu beleuchten.
Ja, ich würde sagen eher nein, oder? Also dann würde ja weiter ins Licht kommen, was wir vorhin mit der Lupenmetapher schon angedeutet haben. Nämlich, dass unser Pflegesystem auf ganz dünnem Eis steht.
Ich befürchte auch.
Gut, wir würden uns unserer nächsten Thematik widmen. Und hier möchte ich wieder eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen nämlich über häusliche Gewalt. Und schon zu Beginn des Lockdowns haben gefühlt sämtliche Medien das Thema ins Visier genommen, weil alle die Zunahme von Gewalt hinter verschlossenen Türen vorhersehen konnten. Und bevor wir anfangen, würde ich kurz den Begriff erläutern. Und zwar versteht man unter häuslicher Gewalt eine Form von Gewalt, die zwischen Menschen begangen wurde, die in einem Haushalt zusammenleben. Daher wird unter häuslicher Gewalt nicht nur Partnerschaftsgewalt, sondern auch Gewalt gegen Kinder, sowie Gewalt von Kindern gegenüber Eltern, Gewalt zwischen Geschwistern und Gewalt gegen ältere Menschen verstanden.
Dabei können sowohl körperliche als auch sexuelle, psychische, wirtschaftliche Gewalt gemeint sein, also von Stalking, Bedrohung, Demütigen bis eben hin zum Schlagen, Würgen, mit Gegenständen werfen oder tatsächlich bis hin zum Mord. Also das ist die eine Komponente. Die andere häusliche Gewalt betrifft den wirtschaftlichen Sektor. Es ist nämlich auch häusliche Gewalt, wenn Menschen das Verbot zu arbeiten bekommen oder eben zu bestimmten Arbeiten gezwungen werden, wenn man zu einem gemeinsamen Konto keinen Zugang mehr hat oder eben Geld beschlagnahmt wird und so weiter.
Also da sieht man, da gibt es wirklich super viele unterschiedliche Formen der häuslichen Gewalt. Und da wir uns jetzt aber für die erste Folge vorgenommen haben, explizit die Situation von verschiedenen Frauen mit Sternchen versehen, anzuschauen, gehen wir hier verstärkt auf die Partnerschaftsgewalt ein. Um einen besseren Einblick zu bekommen, haben wir mit der Berliner Rechtsanwältin Asha Hedayati gesprochen. Asha ist spezialisiert für Familienrecht und ihr Schwerpunkt liegt auf Scheidung, Sorgerechts- und Unterhaltsstreitigkeiten, aber eben auch auf häusliche Gewalt und Stalking. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat Ende Mai einen Artikel von ihr veröffentlicht und daraufhin haben wir sie mal angerufen und ein paar Fragen zum Thema Partnerschaftsgewalt gestellt und sie hat uns dann die Antworten in Form von O-Tönen geschickt. Die erste Frage lautete, wie viele und welche Frauen, hier nochmal Frauen mit Sternchen, am meisten von Partnerschaftsgewalt betroffen sind und welche Lebenssituationen eine solche Gewalt verstärken.
Genau, wir wollen aber vor dem Abspielen der O-Töne nochmal darauf hinweisen, dass wir im Gespräch eben von einem Szenario ausgegangen sind, in der Frauen die Betroffenen von Partnerschaftsgewalt sind. Und das liegt zum einen einfach daran, dass meistens auch tatsächlich Frauen betroffen sind. Aber wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich nicht die Tatsache ausschließt, dass auch Männer und auch hier wieder mit Sternchen eben auch von Partnerschaftsgewalt betroffen sein können.
Also auf die Situation von Männern würde ich gleich nochmal kurz was sagen. Aber hier nochmal die erste Frage. Wie viele und welche Frauen sind am meisten von Partnerschaftsgewalt betroffen und welche Lebenssituation verstärkt eine solche Gewalt?
Wir wissen von Studien, dass jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von körperlicher und oder sexualisierter Gewalt betroffen ist und etwa jede vierte Frau ist von Gewalt in der Partnerschaft betroffen. Dabei trifft die Gewalt Frauen aus allen sozialen Schichten. Das heißt, wir können nicht sagen, dass es ein Problem allein von sozialen Brennpunkten ist, sondern dass Frauen auch in mittleren und hohen Bildungs- und Sozialschichten von Partnerschaftsgewalt betroffen sein können. Es gibt aber sicherlich Lebenssituationen, die das Risiko für Partnerschaftsgewalt erhöhen. Ein besonders großes Risiko ist die Trennungssituation, also der Moment, wenn die Trennungsabsicht dem Partner ernsthaft mitgeteilt wurde. Andere Lebenssituationen, die das Risiko erhöhen, sind sicherlich auch existenzielle Nöte, finanzielle Art, Jobverlust, wirtschaftlicher Druck. Behinderte Frauen und Transpersonen sind ebenfalls häufig von Gewalt betroffen. Nur leider spielt das in der Öffentlichkeit immer noch eine sehr untergeordnete Rolle.
Ach krass, also jede dritte Frau ist echt viel. Hast du da noch irgendwie genauere Zahlen zu?
Ja, also die kann man nachlesen bei der kriminalstatistischen Auswertung über Partnerschaftsgewalt vom Bundeskriminalamt. Die aktuellsten Zahlen sind vom Jahr 2018.
Also gibt es zu 2019 oder 2020 noch gar nichts Genaues?
Nee, also ich persönlich habe nichts finden können und die Daten von 2018 geben aber Informationen, wie zum Beispiel, welche Altersgruppe am meisten betroffen ist, nämlich Frauen zwischen 30 und 39 und dass Tatverdächtige in der Regel Männer sind mit ca. 80%. In der Statistik steht auch geschrieben, wie viel Prozent unter Alkoholeinfluss oder anderen Drogen Gewalt ausübten und welchen Beziehungsstatus sie haben und so weiter. Aber das betrifft ja alles nicht die aktuelle Corona-Situation. Deswegen würde ich sagen, dass wir nicht weiter drauf eingehen. Und würde die zweite Frage stellen, nämlich inwiefern der Lockdown die Situation zu Hause verschärft hat.
Die Corona-Krise hat die Situation sicherlich verschärft, dadurch, dass es in vielen Familien, die schon vorher wirtschaftlich unter Druck standen, jetzt noch größere existenzielle Nöte gibt. Diese Art von Druck erhöht leider das Risiko eben von Partnerschaftsgewalt. Die Ausgangsbeschränkungen und das Schließen von Kitas und Schulen haben die gewaltbetroffenen Frauen dann zusätzlich in eine sehr schwierige Situation gebracht, sich Hilfe zu suchen und sich aus diesen Gewaltbeziehungen befreien zu können. Es ist einfach unheimlich schwierig, Freundinnen, Beratungsstellen oder Anwältinnen zu kontaktieren, wenn der gewalttätige Partner im Nebenraum sitzt und die Wohnung kaum noch verlässt, beziehungsweise die Frauen selbst auch nicht mehr zum Arbeiten die Wohnung verlassen können. Es gab bei uns während dieser Ausgangsbeschränkung deutlich weniger Anrufe. Und wenn eine Frau angerufen hat, dann war sie meist auf dem Weg zum Supermarkt. Das waren ihre einzigen Minuten weg von der Familie. Da konnte sie dann in Ruhe telefonieren, ohne Angst davor zu haben, dass der gewalttätige Partner davon erfährt.
Boah, krass, wenn man überlegt, wie oft man vielleicht irgendwie beim Einkaufen oder so Frauen getroffen hat, die genau in der Sekunde irgendwie die Gunst der Stunde genutzt haben, um einen Hilferuf zu tätigen.
Ja, das fand ich auch. Also die Eskalation durch Corona schien sich ja auch in Frauenhäusern wiederzuspiegeln. Und bei einem Interview in der Taz mit einer Mitarbeiterin aus einem Frauenhaus in Hameln wurde auch erklärt, dass durch Corona die ambulante Beratung und Anstieg an Anfragen gestiegen ist. Zum Beispiel haben Professorin Janina Steinert von der TU München und die Doktorin Kara Ebert vom RWI während des Lockdowns eine Untersuchung durchgeführt, in der sie Frauen nach ihren Erfahrungen zu häuslicher Gewalt befragt haben. Und insgesamt wurden 3.800 Frauen im Alter von 18 bis 65 für einen Zeitraum von 22. April bis zum 8. Mai befragt. Und es stellte sich eben heraus, dass 3,1% der Frauen mindestens eine körperliche Auseinandersetzung, wie zum Beispiel Schläge, erlebt haben, 3,6% von ihrem Partner zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden sind, 3,8% sich von ihrem Partner bedroht fühlten, 2,2% das Haus nicht ohne seine Erlaubnis verlassen durften und in 4,6% der Fälle regulierte der Partner die Kontakte, auch digitale Kontakte der Frauen mit anderen Personen.
Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Zahlen nicht mit den Zahlen von vor der Pandemie zu vergleichen sind, weil Studien, die bisher eben geführt wurden, Gewalterfahrungen über einen längeren Zeitraum dokumentieren. Und hier wurde explizit zur Situation während der Corona-Zeit befragt. Die Studienleiterinnen sagen aber darüber hinaus auch noch, dass Depressionen und Angstzustände, egal ob auf Seiten der Täter oder auf Seiten der Opfer, das Gewaltpotenzial auf jeden Fall erhöhen. Und deshalb sagen sie auch, dass es so wichtig ist, sollte es zu einem zweiten Lockdown oder einer zweiten Welle kommen, dass die Notbetreuung insbesondere für Kinder ausgebaut werden. Und das nicht nur für Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen sind, sondern genau, dass eben auch Frauenhäuser und andere Hilfestellen systemrelevant bleiben.
So ist es. Im Artikel von Asha Hedayati habe ich dann noch gelesen, dass die Anzahl von Notrufen gestiegen ist, aber die Anzahl von Anzeigen nicht so richtig. Und dann habe ich sie gefragt, worauf das zurückzuführen ist.
Also zunächst einmal ist es nicht ganz so richtig, dass die Anzahl der Anzeigen im Vergleich zum Vorjahr nicht gestiegen sind. Es ist, die Strafanzeigen sind in einzelnen Bundesländern deutlich höher als im Vorjahr. Vor kurzem kamen zum Beispiel die Zahlen aus Brandenburg. Da gab es eine Steigerung von 22% im Vergleich zum Vorjahr. Aber generell ist im Bereich von häuslicher Gewalt und auch von Partnerschaftsgewalt die Dunkelziffer sehr, sehr hoch. Die meisten Frauen, die zu uns ins Büro kommen, vor und auch während der Corona-Pandemie, haben keine Strafanzeige erstattet. Die Gründe sind da vielfältig. Es gibt die Angst vor Rache, Schamgefühle, aber auch die Aussicht auf ein für die Betroffenen sehr anstrengendes Strafverfahren. Das sind nur ein paar Gründe dafür, warum keine Anzeigen erstattet werden. Generell kann man sagen, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist in dem Bereich.
Also ich finde, dass die Gründe, warum keine Strafanzeige in den Fällen erstattet wurde, sehr gut nachvollziehbar sind.
Ja, finde ich auch. Und deswegen habe ich dann gefragt, wie wir zum Beispiel als BeiständerInnen Betroffene unterstützen können oder was wir tun können, um es Betroffenen leichter zu machen.
Also wenn man im Freundinnen- und Bekanntenkreis gewaltbetroffene Frauen kennt, dann ist es für die Betroffenen erstmal ganz wichtig, dass man da ist, zuhört und möglichst nicht urteilt. Also sie nicht bedrängt, nicht Dinge sagt, wie trenn dich doch. So einfach ist das eben leider nicht. Wichtig kann es sein, den Betroffenen Informationen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel Hilfetelefonnummern, Adressen von Frauenberatungsstellen, auch ihnen anzubieten, sie zu den Beratungsstellen zu begleiten. Wenn man als Nachbarin Partnerschaftsgewalt mitbekommt, kann man zum Beispiel in einem Moment, in dem man die Betroffene allein trifft, Hilfe anbieten oder auch im Haus Hilfetelefonnummern aushängen. In einer akuten Situation, in der die Nachbarin gerade Gewalt erfährt, ist es sicherlich auch gut, die Polizei zu rufen. Wovon ich dringend abraten würde, ist, den misshandelnden Partner direkt anzusprechen, weil das sicherlich ein Moment ist, in dem man sich selbst gefährdet und auch die Gefahr besteht, dass die Gewalt innerhalb der Partnerschaft weiter eskaliert, weil der Partner dann möglicherweise sich bei der eigenen Partnerin dafür rächt. Ich würde nie den misshandelnden Partner direkt ansprechen.
In der Studie von Professorin Steinert und Doktorin Ebert stellte sich ja auch heraus, dass vergleichsweise viele die Telefonnummer von Hilfestellen kannten, aber nur ein Bruchteil dort angerufen hat. Also diese Zahlen fand ich persönlich ganz schön erschreckend.
Ja, total. Also bei der Telefonseelsorge kannten zum Beispiel 48,2% der Frauen die entsprechende Nummer, aber nur 3,9% haben tatsächlich dort angerufen.
Anhand dieser Zahlen finde ich, dass man gut erkennen kann, wie groß dann doch die Hürde ist, dort anzurufen oder die Hilfe tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Du hast ja eben die Männer angesprochen und da wir bezüglich häuslicher Gewalt nur über Frauen gesprochen haben, habe ich mich auch mal nach Zahlen zu Gewalt gegen Männern umgeschaut. Das ist leider gar nicht so einfach, da die meisten Medien von Männern nur als Täter und selten als Opfer berichten. Und die Artikel, die ich finden konnte, waren nicht aktuell oder irgendwie nicht Corona-bezogen. Auf der Webseite des Weißen Rings steht aber, dass Männer nach einer Straftat seltener Kontakt zur Hilfsorganisation aufnehmen, also noch seltener als Frauen. Und wir haben schon gesehen, gerade an den Hilfstelefonnummern, wie selten sich Frauen melden. Und das männliche Rollenbild und Vorurteile, wie ein Mann eben zu sein hat, hält sehr viele Betroffene davon ab, sich nach Hilfe umzuschauen. Und bei Männern nimmt das Umfeld auch die Hilferufe nicht so ernst oder nicht, zumindest nicht ernst genug. Und daher ist es wirklich wichtig, dass man aufmerksam bleibt und auf das Umfeld achtet. Egal, ob die betroffene Person weiblich, männlich oder divers ist.
Ja, definitiv. Also an der Stelle möchten wir auch gerne nochmal einen Appell an euch alle aussprechen. Hm. Bitte achtet einfach auf eure Mitmenschen. Fragt, ob es ihnen gut geht, ob sie Hilfe benötigen. Und eben für alle, die Hilfe benötigen, haben wir hier auch nochmal die Telefonnummer vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in die Shownotes eingefügt. Genau, zusammen mit einem anonymen Opfertelefon vom Weißen Ring. Wenn ihr das Bedürfnis habt, diese Nummern weiterzuleiten oder selbst dort anzurufen, schaut in die Shownotes.
Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen bietet übrigens nicht nur Hilfe auf Deutsch oder Englisch an, sondern insgesamt in 17 Sprachen, was ich schon echt ganz schön krass fand. Darunter viele osteuropäische Sprachen, sowie auch Türkisch, Chinesisch, Vietnamesisch oder Arabisch. Und es gab auch Beratungen in Gebärdensprache sowie leichter und einfach verständlicher Sprache. Ich war total fasziniert davon und habe mich eine Weile lang durchgeklickt. Und was zum Beispiel auch ganz easy gemacht ist, ist so eine Tabelle von Telefonnummern auszudrucken und sie in den Hausflur zu hängen. Das habe ich zum Beispiel bei meiner Wohnung gemacht. Also nicht, dass es irgendwie, dass ich irgendwas mitbekommen hätte in der Nachbarschaft. Also ich glaube, hier läuft es recht friedlich zu, aber man weiß ja nie. Und also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das war das Mindeste, was man irgendwie machen konnte.
Ja, das finde ich voll die gute Idee. Also Prävention ist schließlich niemals verkehrt und ja, ich werde mir die Nummern auf jeden Fall auch gleich ausdrucken und hier bei uns aufhängen. Okay. So, kommen wir zum letzten großen Thema für heute, über das wir sprechen wollen, und das ist das Thema Sexarbeit. Sexarbeit in der Corona-Pandemie, in der Abstand halten und Hygienestandards die wichtigsten Maßnahmen sind.
Da haben wir uns natürlich auch gefragt, wie das beides irgendwie zusammen funktionieren kann. Und beim BESD, also Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen, haben wir dann nachgefragt. Die haben gemeinsam mit verschiedenen Gesundheitsämtern zusammen ein Hygienekonzept entwickelt, so wie viele andere Branchen derzeit dann auch. Und sie wollten dann darüber sicherstellen, dass Sexarbeit praktiziert werden kann, ohne dass sich die Corona-Pandemie weiter ausbreitet. Da stehen dann so die üblichen Hygienemaßnahmen drin, wie dass eine Rückverfolgung der Kontakte gewährleistet werden muss und dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, zum Beispiel bei erotischen Massagen und so weiter.
Also für mich als Laie, die auf diesem Gebiet nicht unbedingt Expertin ist, hört sich das Hygienekonzept super schlüssig an. Wir werden da auch später nochmal genauer drauf eingehen. Jetzt wollen wir euch aber erstmal Charlie Hansen vorstellen. Sie ist selbst nämlich Sexarbeiterin in Hamburg und arbeitet zusätzlich auch beim BESD als Koordinatorin. Und sie hat sich bereit erklärt, mit uns über die aktuelle Situation von Sexarbeitenden zu sprechen.
Dem Kontext der Sexarbeit ist mein Name Charlie Hansen. Ich bin selbst seit 7 Jahren Sexarbeiterin, vor allem im Escort-Bereich tätig, aber stupe gelegentlich auch in andere Bereiche rein. Und seit 4 Jahren arbeite ich im Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, kurz Berufsverband Sexarbeit. Das ist eine Selbstorganisation von Sexworkern, die sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Rechte von Sexarbeitenden in Deutschland einsetzen. Die Lebensrealitäten von Sexworkern sind extrem unterschiedlich, also wir sind keine homogene Masse und es trifft tatsächlich uns alle ein bisschen unterschiedlich hart und ist für viele ist es der Nebenverdienst, der wegfällt, für andere ist es der Hauptjob, der wegfällt. Also viele Kolleginnen stehen wirklich am Rand der Verzweiflung, weil sie keine oder kaum finanzielle Hilfen, Anspruch auf finanzielle Hilfen haben, sich seit Monaten irgendwie durchhangeln und eben vor allem keine Perspektive haben. Also das löst enormen psychischen Stress aus, so in der Luft zu hängen.
Beim Gespräch mit Charlie ist mir nochmal vor Augen geführt worden, wie divers und heterogen die Sexarbeitsbranche eigentlich ist und welche unterschiedlichen Bedarfe die unterschiedlichen Frauen in der Sexarbeit aktuell haben.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist beispielsweise so, dass viele den Beruf als SexarbeiterInnen nur nebenberuflich ausführen, um ihren Hauptberuf finanziell aufzustocken. Und diese Berufsgruppe hat leider aktuell überhaupt keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung und fühlt sich natürlich zu Recht von der Regierung auch da gerade total im Stich gelassen. Es gibt außerdem viele SexarbeiterInnen, die nur für ein paar Wochen oder Monate im Jahr nach Deutschland kommen, um ihr Sexarbeit anzubieten. und die ihren eigentlichen Lebensmittelpunkt hier gar nicht haben und die sind ebenfalls nicht von den Hilfemaßnahmen aufgefangen worden.
Dann sind diese Menschen in einer ähnlichen Situation wie die TransmigrantInnen im Bereich der Care-Arbeit, wie wir schon vorhin gesprochen haben.
Ja, genau. Das Lebensmodell ist da eigentlich ähnlich. Und Charlie hat mir erzählt, dass viele von ihnen in der Regel eben an ihrem Arbeitsplatz, also meistens in Bordellen, nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen und natürlich vor ungeheure Probleme gestoßen sind, als die Bordelle wegen der Corona-Pandemie schließen mussten.
Also das war vor allem zu Beginn der Pandemie ein großes Problem, dass von heute auf morgen Sexarbeitsbetriebe schließen sollten und auch angehalten waren, dann niemanden mehr in den Räumlichkeiten, es durfte sich da niemand mehr aufhalten. Das heißt, die KollegInnen wurden auf die Straße gesetzt. Das war vor allem für die KollegInnen schwierig, die nicht in Deutschland wohnen, sondern irgendwo im Ausland und dann zwar am Arbeiten nach Deutschland gekommen sind, die dann teilweise, weil die Grenzen auch dicht waren, wirklich nicht mehr zurück nach Hause gekommen sind. Durch das Prostituiertenschutzgesetz ist es per se eigentlich schon länger verboten, am Arbeitsplatz zu nächtigen. Die Betreibenden sind da auch recht hinterher, weil das tatsächlich die Lizenz kosten kann, wenn sie dabei erwischt werden. Einige Betreibende haben sich dann auch öffentlich geäußert und gesagt, sie lassen den Laden auf und lassen die KollegInnen da wohnen. Wir als Verband konnten dann immerhin erwirken, dass dieses Übernachtungsverbot ausgesetzt wird unter der klaren Ansage, dass da nicht gearbeitet werden darf. Die KollegInnen, die dann erstmal auf der Straße saßen, zumindest irgendwie ein Dach über den Kopf hatten. Ich denke, die meisten von denen sind mittlerweile auch zurück in ihre Herkunftsländer gereist. Wie es denen jetzt geht finanziell und was die Situation dieser Menschen ist, das kann man, glaube ich, nur ganz schwer ermitteln, weil die jetzt einfach nicht da sind und das auch niemanden gibt, der da Daten erhebt oder schaut, was bedeutet denn jetzt diese Pandemie für diese Menschen, wenn sie dieses Jahr eigentlich ihr Einkommen nicht bestreiten können.
Die Schließung der Bordelle und das generelle Illegalisieren von Sexarbeit hat außerdem zur Folge, dass sich viele Sexarbeitende in eine äußerst gefährliche Situation bringen, wenn sie eben aufgrund der strukturellen Gegebenheiten trotzdem weiterarbeiten gehen.
Also wir haben ja vorhin schon erzählt, dass die Hilfemaßnahmen bei vielen Betroffenen aktuell gar nicht ankommen, was eben zur Folge hat, dass SexarbeiterInnen ihren Beruf illegal ausführen, um die Rechnung am Ende des Monats bezahlen zu können.
Also wir sind mit den Beratungsstellen vor Ort gut vernetzt und die leisten im Moment unglaublich tolle Arbeit und fangen da ganz viel auf, was die Regierung einfach verpasst und verpennt. Und von da kenne ich Berichte, dass Kolleginnen, die sonst im Laufhaus oder im Bordell gearbeitet haben, jetzt auf die Straße ausweichen, weil die Arbeitsplätze dicht sind. Das ist super schwierig, weil da auf einmal Kolleginnen auf der Straße stehen. Erstens nimmt die Konkurrenz dadurch auf dem Straßenstrich zu und zweitens haben Kolleginnen wenig Erfahrung auf dem Straßenstrich und jeder Arbeitsplatz hat seine eigenen Risiken und Herausforderungen. Ich denke, das ist super gefährlich, ohne Erfahrung und ohne irgendwie Vernetzung sich dann in den Bereich zu wagen oder darauf angewiesen zu sein.
Im September haben sich nun viele eine Verbesserung der Situation erhofft, weil die Regierung eben auch in Aussicht gestellt hat, dass in einigen Bundesländern wieder gearbeitet werden darf.
Also in Berlin gab es ja auch zum Beispiel diese schrittweise Öffnung der Branche und dass Sexarbeit unter bestimmten Auflagen wieder stattfinden durften, oder?
Ja, genau. Und in Hamburg wurde diese Aussicht ebenfalls gestellt, allerdings dann Ende August wieder ziemlich kurzfristig rückgängig gemacht. Und Charlie kritisiert hier ganz massiv, dass die Regelungen einfach super chaotisch sind und auch intransparent, sodass viele Sexarbeitende gar nicht wissen, was jetzt genau erlaubt ist und was nicht. Und die Behörden da einfach total unklare Auskünfte geben. Natürlich muss man an der Stelle auch die zuständigen Behörden in Schutz nehmen, weil die natürlich oder die Zuständigen natürlich auch immer wieder mit neuen Regelungen konfrontiert sind, weil sich einfach gerade super schnell alles ändert und alles super schnell angepasst werden muss.
Aber es gab doch eine Sache, die Charlie dabei besonders übel aufgestoßen ist und was sie besonders hart kritisiert. Und zwar ist das der allgemeine Umgang mit SexarbeiterInnen, die von der Regierung und auch vom öffentlichen Diskurs ständig stigmatisiert werden.
Wir haben in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern vor Wochen schon ein Hygienekonzept entwickelt. Es ist ein mehrteiliges Konzept, was auf die verschiedenen Bereiche eingeht. Konzepte für die verschiedenen Arbeitsplätze, unter anderem auch für die Straßensexarbeit, entworfen hat. Dort, wo Sexarbeit wieder erlaubt ist, können die KollegInnen darauf zurückgreifen und das als Grundlage nehmen, um wieder zu arbeiten. Aber tatsächlich ist das in einigen Bundesländern einfach nicht ernst genommen worden. Da wird nicht hingeguckt, da wird nicht mit uns geredet, sondern irgendwie pauschal Urteile gefällt über uns und unsere Branche. Und das ist wirklich traurig.
Das Einzige, was aktuell total schön an der Situation ist, ist, dass die ganze Community total mobilisiert ist und aktiv geworden ist. Also Charlie hat mir von einem ungeheuren Zusammenhalt in der Branche erzählt, den sie vorher so noch nie erlebt hat. Es werden Demos und politische Aktionen aus dem Boden gestampft und alle solidarisieren sich irgendwie ganz stark miteinander. Das ist natürlich total schön und sie hofft, dass dieser Zusammenhalt auch in Zukunft noch anhält, wenn es auch um andere Ungerechtigkeiten gegenüber der Branche geht. Der BSD kritisiert zum Beispiel auch das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz total stark, das in Deutschland im Jahr 2017 in Kraft getreten ist und Sexarbeitende in einen ungeheuren Verwaltungsdschungel treibt, der einfach für viele schlicht nicht zu bewältigen ist.
Okay, das kenne ich glaube ich gar nicht. Was ist an dem Gesetz so problematisch?
Da gibt es zum Beispiel jetzt eine Registrierungspflicht für SexarbeiterInnen, die viele aber einfach nicht bekommen, weil sie bestimmte Auflagen nicht erfüllen und auch nicht erfüllen können. Und ganz viele kleine Betriebe mussten in dem Zusammenhang auch schließen, weil auch hier Auflagen gelten, die nach Ansicht vom BSD total an der Lebensrealität von Sexarbeitenden vorbeigehen.
Aber dann ist der Umgang mit SexarbeiterInnen in der aktuellen Situation besonders für diejenigen ärgerlich, die in den letzten Jahren viel investiert haben, um die Auflagen des Prostituiertenschutzgesetzes zu erfüllen, oder?
Ja, genau. Charlie hat es, glaube ich, so formuliert, die sind richtig in den Arsch getreten. Wir haben Charlie außerdem noch gefragt, wie es ihr persönlich in der aktuellen Lage gerade geht, also wie sie finanziell und beruflich so zurechtkommt. Außerdem wollte ich natürlich noch von ihr wissen, wie man sich beim BSD Hilfe holen kann, wenn man in einer ähnlichen Situation steckt wie sie.
Ich bin in Teilzeit angestellt beim Verband, das heißt so meine Fixkosten und so sind gedeckelt. Am Anfang der Krise mussten wir super viele Veranstaltungen absagen und ich hatte so das Gefühl, Mensch, jetzt kann ich mich immer um all die liegen gebliebenen Dinge kümmern und kann ja eben bei auch gar nicht irgendwie meinem Nebenberuf nachgehen und Sexarbeit machen. Ich habe Gott sei Dank einiges an Rücklagen, was eigentlich eher für die Altersvorsorge mal gedacht war. Da muss ich jetzt halt ran. Dieser Glaube, dass ich jetzt mal mich beim Verband um all die liegen gebliebenen Sachen kümmern kann, das war schnell klar, dass das nicht funktioniert, sondern dass das, was die Corona-Krise mitbringt, auch im Verband zu erheblicher Mehrarbeit geführt hat. Wir haben zum Beispiel auf der Webseite versucht, alle Informationen, und auch jetzt, man findet Informationen, was ist wo erlaubt, wo gibt es welche Unterstützung. Das ist schon ganz viel wert, weil es einfach so unübersichtlich ist. Dann haben wir einen Nothilfefonds aufgelegt, der mittlerweile, ich meine, 130.000 Euro verteilt hat an viele, viele Kolleginnen in akut prekären Situationen. Und wir bieten als Plattform, als Verband natürlich Unterstützung und Vernetzung an, wenn es um Protest und um Aktionen geht, vor Ort oder online. Ich merke langsam, dass es mir fehlt. Ich kenne viele Kolleginnen, denen die Sexarbeit fehlt tatsächlich. Also auch nicht nur das Geld, sondern auch die Kontakte mit den Kunden und die Berührung und der Austausch und die Sexualität. Sexarbeit ist oft irgendwie hat einen unmoralischen Touch und Sex per se, da wird nicht viel drüber geredet, aber es ist ein Grundbedürfnis.
Wir wollten euch am Ende gerne noch einen Filmtipp von der Produzentin Caroline Schaper mitgeben. Und zwar handelt es sich hier, und da möchte ich gerne auch nochmal eine Triggerwarnung aussprechen, um den Film Nicht meine Schande. Also Nicht meine Schande ist ein sehr intensiver Dokumentarfilm und behandelt die Geschichte von Marsha Wickham, die als Kind 7 Jahre lang von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde und wie sie dann im Erwachsenenalter schwer zu kämpfen hatte und dann trotzdem geschafft hat, dieses Trauma zu überwinden. Ich habe mir den Film angeschaut und war erstmal persönlich emotional erschöpft, weil er wie so eine Achterbahnfahrt ist. Also ich will nicht zu viel verraten, nur dass der Film einen starken Fokus auf den inneren Kampf von Marsha Wickham legt und dass man den Entwicklungsprozess so richtig hautnah miterleben kann. Bewundernswert fand ich aber, was für tolle Menschen sie später in ihrem Umfeld hatte, die sie so richtig unter die Arme greifen konnten und unterstützt haben. Du hast ja den Film auch gesehen. Wie fandst du den?
Ja, also mir ging's auf jeden Fall ähnlich wie dir. Ich habe den Film geschaut und war einerseits total sprachlos über die Grausamkeit der Thematik einfach. Mm. Und gleichzeitig war ich aber auch total fasziniert von der Stärke der Protagonistin. Also wie du schon angedeutet hast, geht es im Film vor allem darum, wie die Protagonistin ihren ganz persönlichen und steinigen Weg der Heilung findet. Also wie sie es schafft, ihre Vergangenheit als einen Teil von sich zu akzeptieren. Und in dem Zusammenhang geht es eben sehr stark um Selbstermächtigung und um Kontrolle über das eigene Leben, über die eigene Biografie. Und genau deswegen möchten wir euch den Film auch so sehr ans Herz legen.
Ja.
Also wenn ihr Kraft und Muße habt, euch mit so einem Thema familiäre sexuelle Gewalt auseinanderzusetzen und auch die persönlichen Ressourcen für dieses Thema habt, dann ist der Film wirklich sehr empfehlenswert.
Der Film ist ungefähr 80 Minuten lang und ist noch bis zum 19. November 2020 in der ARD-Mediathek verfügbar. Für alle, denen der Titel entgangen ist, der Film nennt sich Nicht meine Schande. Und ja, das war's mit unserer ersten Folge. Wir hoffen, euch hat die Folge trotz vieler heikler Themen gefallen und wir hoffen natürlich auch, dass euch unsere Moderation gefallen hat.
Wir freuen uns auch über euer Feedback auf Instagram oder auch per Mail, entweder an schoko@lila-podcast.de oder an lena@lila-podcast.de. Wir freuen uns auf euch. Tschüss!
Und zum Schluss noch ein paar Worte von mir, Katrin, zum Thema Buchhaltung. Der Lila Podcast ist in erster Linie ein HörerInnen finanzierter Podcast. Das heißt, eure Unterstützung macht die Arbeit von Schoko, Lena und den anderen Vieren, die ihr in den kommenden Folgen alle kennenlernen werdet, überhaupt erst möglich. Wir sind jetzt schon total überwältigt von eurer wahnsinnig tollen und großartigen Unterstützung. Und ich habe euch ja versprochen, euch auch auf dem Laufenden zu halten und kann vermelden, von den 12 geplanten Folgen haben wir jetzt schon ganze 9 finanziert und zwar zu einem ganz großen Teil durch euren Support und zu einem weiteren Teil auch durch Kooperationen wie diese Folge mit Soul Bottles. Wenn ihr die restlichen 3 Folgen möglich machen wollt, dann schaut mal auf lila-podcast.de vorbei. Dort findet ihr alle möglichen Wege, auf denen ihr uns was in den Hut werfen könnt. Und ich kann es nur immer wieder sagen, jeder Beitrag hilft, ja, sei er noch so klein. Und falls auch ihr einmal zu Beginn unseres Podcasts als KooperationspartnerInnen Werbung schalten wollt, dann meldet euch am besten direkt bei Susanne und mir unter info@haus1.fm. Das ist info@haus1.fm. Wie immer freuen wir uns natürlich auch über jede ideelle Unterstützung, also erzählt allen von diesem Podcast, teilt ihn mit euren Freundinnen und hinterlasst Herzen und positives Feedback, wo immer ihr könnt. Vielen Dank.
Produktion von Haus 1.